vorbeigeht und so winkt und oder ihn einfach so am Kragen schnappt und so wegzieht. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen und jetzt schon illustren Episode unseres allzeit beliebten Busbastler-Podcasts. Es ist mal wieder spitz auf Knopf. Wir nehmen quasi auf und veröffentlichen direkt. Das Ganze natürlich nur für euch zu eurer Bespaßung und weil wir auch Lust drauf haben. Wir sind nicht alleine. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt, neben unserem Schraubergott und Social Media Profi Christian Zahl haben wir einen weiteren Gast, und zwar ist das der liebe Aaron. Viele von euch kennen ihn bereits, und zwar ist er der Chef und Gründer von Van Weekend. Hallo Aaron.
Moin, hi. Ein wunderschönen guten Tag, lieber Aaron. Freut uns sehr, dass du hier es zu unserem Podcast geschafft hast. Ich frage mich gerade, warum du Wein trinkst, weil das ist eigentlich ein Rausschmisskriterium in den nächsten
schon
5 Minuten.
Erst die falschen Schuhe, jetzt.
Wie du weißt. Oh ja, so, aufmachen. Wohlsein, liebe Freunde.
Wohlsein.
Auch Wohlsein da draußen.
Diese Bierpause wurde euch präsentiert von uns selbst.
Ja. Grüße. Oh.
Ja, wir gönnen uns so richtig. Du hast, glaube ich, wieder dieses lettische Bier, Christian, ne?
Lettisches Bier immer noch vom lieben
Marcel,
danke.
Lulas Live.
Genau, richtig. Immer noch wunderliebe, schöne Grüße nach Lettland.
Ja, aber nur weil Christian so langsam trinkt, heißt das nicht, dass er so viele Podcast-Folgen gesponsert hat.
Nein.
Doch, irgendwie ja schon.
Also wir haben damals im Busbuster Basecamp, da hat er den ganzen Kofferraum ausgeladen.
Ja, ja, das war schon ziemlich geil.
Ja, und es ist unfassbar lecker. Es ist so unfassbar lecker. Es schmeckt auch warm, kalt, lauwarm, heiß, weiß es nicht. So, genug geschwafelt. Prost, ihr Lieben da draußen. Prost nochmal an unseren lieben neuen Gast.
Wohlsein.
Und damit eröffnen wir tatsächlich eine völlig neue Kategorie des Busbastler Podcastes, die da heißt
komischer Name.
Okay, nochmal. Die da heißt wir stellen Ausbauerfirmen vor und fragen sie, was, warum.
So, ja, auch sehr griffig.
Genau, ich will davon ein T-Shirt drucken lassen.
Ich bin ja dafür, wir nennen diese Kategorie Frag den Profi.
Oh, oh. Frag mich, was mache ich jetzt heute hier? Ja. Warum haben wir hier eingeladen?
Ja, genau. Ja, wir üben mit dir erstmal.
Genau. Also, ich habe heute in Vorbereitung auf die Podcast-Folge, muss halt sehen, dass ich mich den ganzen Tag wirklich intensiv auf diesen Podcast vorbereite, Fragen aufschreibe, recherchiere, das Internet nach dir durchsuche und da fällt mir als allererstes eine Frage ein. Um kurz vorzugreifen und eine kleine Geschichte zu erzählen. Den Aaron haben wir kennengelernt.
Mahlzeit.
Den Aaron haben wir kennengelernt.
Und zwar vor, dass die halten so aus.
Ey, die sind frisch. Guck mal, es gab sogar Zähne-Bleaching.
Ja,
siehste? So, für alle, die jetzt so YouTube schauen, die wissen, dass Manuel und ich definitiv nicht so weiße Zähne haben wie Aaron. So, können wir jetzt endlich mal anfangen. Also, wir haben Aaron tatsächlich kennengelernt auf einem Busbastler-Workshop.
Ja,
es war, glaube ich, Kfz, ne?
Genau, der erste Workshop, wo wir dabei waren, war der Kfz-Workshop.
Warum, mit Katrin. Warum erster? Hattet ihr noch einen?
Nee, damals haben wir noch die Standheizung gewonnen. Aber das war ja kein Busbastler-Workshop, da waren wir nur bei Waldemar.
Waldemar, genau. Also du bist ja quasi ein Busbastler-Kunde. Erster Stunde? Oh, Busbastler-Kunde, erster Stunde. Wir sollten daraus ein T-Shirt machen und definitiv Aaron schenken.
Ich freue mich drauf, endlich T-Shirts.
Ja. Und kurze Zeit später, wir haben deinen Ausbau bewundert. Du hattest, glaube ich, einen neuen schon geplant oder es war, glaube ich, in Planung. Ja. Und kurze Zeit später hattest du dir tatsächlich eine Halle gemietet und hast Vans ausgebaut. Erzähl doch mal, wie kam es zu diesem Schritt? Also nimm uns da ruhig mit zu einer Entscheidung von einem Hobby-Selbstausbauer zu einem Ausbauer, der das jetzt wirklich kommerziell anbietet.
Die Frage ist, wollt ihr mit Lebensgeschichte hören?
Ja, immer.
Ja. Nein, also Lebensgeschichte ist immer sehr, sehr gut.
Ja, vor allem, weil bei uns zählt ja immer der Mensch und deswegen, also Bus ausbauen ist ja immer nur so ein Nebentätigkeit. Eigentlich sind ja die Menschen die, und ihre Geschichten das Interessante an der ganzen Sache. Ja.
Los geht's. Ja, wie ist das Ganze gestartet? Ich habe mir damals, ich habe mit 16 eine Ausbildung gemacht als Informatiker, dann als Elektriker, dann war ich 19. Mit 19 Jahren habe ich mir einen T3-Bus geholt. Und damit ging eigentlich so dieser ganze Leidensweg überhaupt los. Ich habe damals einen sehr, sehr guten Job gehabt, wo ich mich auch super wohl gefühlt habe, im Vertrieb für einen japanischen Tech-Konzern, einen ziemlich großen. Da ging es um industrielle Messtechnik, so wie man es von den Japanern kennt. Viel arbeiten, wenig Freizeit. Persönlichkeitsrechte brauchen wir jetzt nicht ansprechen. Aber so ging das Ganze los, dass ich gesagt habe, du hast eigentlich keine Zeit mehr für dich oder irgendwas zu machen, hast keine Hobbys mehr, weil du lebst eigentlich nur noch zum Arbeiten. Wie schaffst du dir deinen Ausgleich? Und dann, ja, einfach irgendwie drauf gekommen, ich könnte mir eigentlich mal so einen alten T3-Bus kaufen. Alt, ja, aber Top-Zustand. Also war ein richtig geiles Auto, stand irgendwo jahrelang in der Garage von einem alten Rentner, der das Fahrzeug einfach nur genommen hat, um angeln zu gehen. Und irgendwann rufe ich meinen Autohändler an und sage, du Aaron, du wolltest einen alten Bus haben, ich habe ein richtig geiles Auto, kostet nur 3.000 Euro. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, 3.000 Euro für einen T3-Bus. Also, ja, ich sage, komm, ich nehme, ich will gar nicht sehen, ich will ihn einfach nur haben. Ich will meinen Jahresurlaub, meine 2 Wochen, die ich da mal habe, genießen. Und die 2 Wochen will ich in einem Bus verbringen. Fernab vom Luxus.
Du hast einen T3 gekauft. Das war schon der erste Fehler.
Der Aktionsradius ist quasi 100 Kilometer.
Wenn überhaupt. Ja, wir sind damit echt eine ganze Zeit lang relativ geil unterwegs gewesen. Also war eine Mords Gaudi. Bis er halt verreckt ist. Also, war ja auch ein VW. Ja. Aber er hatte keinen Rost, also es war tatsächlich der Motor, der sich irgendwann verabschiedet hat.
Ja, irgendwas ist immer.
irgendwas ist tatsächlich immer. Genau, mit dem Büßlein waren wir dann ein paar Jahre unterwegs. Das hat auch mordsmäßig viel Spaß gemacht, aber irgendwann merkst du halt, okay, ja, die Karre gibt halt so langsam Geist auf. Und dann ging das Ganze mit Vanlife so richtig los. Ich sag, komm, jetzt schiebst du halt mal die Karre auf eBay Kleinanzeigen, guckst, was du kriegst. Hab ich mal für 8.000 eingestellt, die Leute haben dir die Bude eingerannt, rausgenommen 10.000, die Leute haben dir immer noch die Bude eingerannt. Ich ging ja dann für 12.000. Das heißt, gut Lust gemacht mit dem Auto.
Und da hast du dann Blut geleckt.
Und da habe ich dann gesagt, jetzt, Alter, jetzt schlachtest du Vanlife richtig kommerziell aus.
Genau. Nicht so viel verraten.
Leute, ich trinke Heineken, ne? Also ich nag hier am Hungertod.
Ja, total.
Ja. Genau, mit dem Geld, das habe ich so als mein Startkapital gesehen. Allerdings nicht, um eine Firma zu gründen, sondern um mir ein richtiges Auto zu kaufen. War dann allerdings dumm, habe das Geld in den Opel investiert.
Genau. Und der nächste Fehler, es war ein Opel.
Es war dieser Opel Movano, aber das Movano, Coole ist ja, du musst an den Dingern ja keinen Diebstahlschutz einbauen.
Ich glaube wirklich gerne. Also für alle Leute da draußen, so Opel Movano und Renault Master, das sind so die, also ich glaube, ja, jetzt richtig gelünscht. Ich glaube, ja, pass auf, Achtung, jetzt wäre ich gelünscht.
Meine Damen und Herren, Christian Zahl lehnt sich aus dem Fenster. In 3, 2, 1, bitte.
Das ist das billigste Vanlife-Auto, was man überhaupt fahren kann. Komfort 0, also wirklich 0. Muss aber dazu sagen, so Haltbarkeit, Rost und aufgrund dessen dieser unfassbar wenig Technik, die da drin ist, das kann auch unfassbar wenig kaputt gehen an dem Fahrzeug.
Für alle Leute, also dir fällt mal eine Schiebetür entgegen, so wie bei Steffi und Louis.
Ja, genau. Nein, nicht nur bei denen. Ich glaube, hier der Stefan, jetzt Big Black Bambus, hatte ja auch einen gelben. Und der kommt zu Hause an. Ich glaube, es war sogar nach einem Offroad-Workshop. Kann das sein?
Ja, stimmt. Stimmt.
Genau, das war nach Kontrollstopp. Und er will abends die Schiebetür zu machen und sie kommt ihm einfach mal komplett entgegen. Und jeder, der weiß, wie groß und schwer so eine scheiß Schiebetür ist, weiß, dass du die definitiv nicht aufhältst, sondern du lässt sie einfach fallen. Ne? Und da haben wir am selben Abend noch das Foto bekommen, wie die Tür vor dem Opel Movano lag. Und das ist dann kurze Zeit später Louis und Steffi passiert. Also grandios. Ja. Ich find, es eine coole.
Aber bestes Auto, um mit dem Thema zu starten. Also wenn du sagst, du musst die Kohle beisammenhalten und 12.000 für einen Ausbau mit Auto.
Genau,
ist definitiv. Unmöglich. Super. Also es ist geht nicht möglich. Also brauchst du entweder einen Renault Master oder einen Opel Movano.
aber auch Innenmaße und sowas ist schon,
ja,
das ist schon ein geiler Kastenwagen,
auf jeden Fall. Ja, absolut. Also gerade wenn du so beginnst, definitiv geiler als mit einem Sprinter und mit einem Crafter zu starten, meiner Meinung nach. Weil du halt viel lernen kannst und es geht halt relativ fix. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann diesen Opel Movano gekauft. War dann der erste, den wir selber ausgebaut haben. Haben uns eine Menge Videos angeguckt. Da sind wir dann auch auf dich gekommen. Mit Rope and Board.
Manuel, ach so.
Nee, tatsächlich. Erstmal nur auf dich wegen Rope and Board. Wie das alles so losging. Ja, und dann angefangen, die Karre umzubauen, Gefallen dran zu finden. Viel, viel falsch gemacht. Mehr falsch gemacht als richtig gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, mit dem Ding machst du jetzt mal einen geilen Urlaub, fährst irgendwie an die Nordsee und dann machst du direkt den nächsten. Da ging es ja so richtig los, damit Manlife, und jeder hat irgendwie Bock drauf und plötzlich alle, die ein Auto fahren dürfen, wollen sich einen Bus kaufen, um irgendwie nach dem Abi nach Australien zu fahren, um dort irgendwie auf Baumplantagen zu arbeiten und was weiß ich. Genauso ein Pärchen haben wir dann den Opel Movano auch verkauft. Guter Preis, also für die ein guter Preis und für uns ein guter Preis. Wir gingen quasi auf null raus und haben uns dann von dem Geld einen Fiat Ducato gekauft. Der war dann schon besser als der Opel Movano.
Ja, also es ist auf jeden Fall, also man merkt schon, in deiner Laufbahn ist Steigerung drin.
Ja, auf jeden Fall.
Aber es ist spannend, dieser Punkt zu sagen, ich fahre jetzt einen Opel Movano, den habe ich ausgebaut, fahre in den Urlaub und sage dann, ich habe jetzt Bock, noch ein Auto auszubauen.
Mhm. Wir haben den tatsächlich nur 3 Wochen gehabt.
Ach,
also nachdem er fertig war, war er wirklich nur 3 Wochen bei uns. Okay. Und in Woche 1 nach dem Urlaub ist er schon wieder auf eBay Kleinanzeigen gelandet.
Warum? Lag es tatsächlich am Urlaub selber?
Wahrscheinlich an der Freundin von damals. Nee, an dem Ding, wo wir gemerkt haben, die müssen wir auf jeden Fall anders machen. Also der Schlafkomfort im T3 war halt nicht geil.
Ja.
Im Opel Movano war er noch beschissener.
Okay. Krass.
Weil wir einfach Querschläfer gemacht haben und durch die Konstruktion mit Lampen und Federbrettern und so weiter einfach viel Platz irgendwie verschenkt haben.
Ja.
Und ich bin ja nicht der Größte. Mit einem Meter, wie groß bin ich? 1,76 Meter, konnte ich auf 1,74 Meter schlafen. Ja. Ist halt kacke, ne?
Ja,
das ist scheiße. Also Embryonalstellung schlafen kannst, ist cool. Wenn es musst, ist scheiße.
Ja.
Und das wollten wir halt ändern. Ja. Genau, das haben wir dann auch mit dem Fiat Ducato gemacht. Haben uns schon eine U-Sitzgruppe hinten reingezimmert. Mhm. Dachten, damit sind wir dann die Könige. War auch kacke, weil du musst es halt jede Nacht umbauen. Also es bleibt quasi das Bett.
Ja, genau.
Ja. Und dann ging es so los, dass die paar Freunde dann auf mich zukamen. Damals habe ich noch ganz normal gearbeitet und habe das dann auch so ein bisschen in der Firma rum erzählt, dass ich das jetzt so nebenbei mal ein bisschen gemacht habe und dann irgendwie Gefallen dran gefunden habe. Und dann kamen immer mehr Leute, hey, hast du nicht mal Bock? Willst du nicht mal meinen Bus umbauen? Ich habe auch sowas vor und soll man es nicht mal irgendwie zusammensetzen und es abends machen? Das habe ich dann noch 2-mal gemacht, aber aus keiner Freizeit wurde dann noch weniger als nichts. Weil dann hast du nicht mal mehr deinen Samstag gehabt, der mir eigentlich heilig war, weil du bist freitags irgendwie gelandet und musstest sonntags wieder wegfliegen. Also hatte ich ja nur einen Samstag für mich. Und den hast du noch in der Schraubehalle verbracht. Du hast keine müde Mark damit verdient, hast immer noch Miete ausgegeben.
Ja.
Also das ist eigentlich kacke. Dann bin ich damals zu meiner Chefin gewatscht und habe gesagt, du pass mal auf, ich würde gerne Nebengewerbe anmelden. Mhm. Das Geschrei war dann ziemlich groß, weil wenn du keine Zeit hast, wo willst du dann deine Nichtzeit überhaupt hinstecken? Also für was brauchst du noch ein Gewerbe?
Ja.
Verdienst du hier nicht genug? Ja, wurde dann aber trotzdem zugelassen. Und dann ging es eigentlich los, dass die Rheinpfalz ist damals, oder das ist bei uns so die Zeitung für die Metropolregion Rhein-Neckar und Rheinland-Pfalz und so weiter. Die haben dann so einen kleinen Bericht gebracht. Pärchen aus Neustadt baut Camper aus. Und dann hat es Anfragen gehagelt.
Krass.
Ja. So hat das Gestalt angenommen. Und dann irgendwann morgens aufgewacht. Ich war zu der Zeit beim neuen Konzern, bei einer deutschen Firma, war nicht glücklich mit der Arbeitsweise, mit der Mentalität. Ich war halt das strukturierte und schnelle und viele Arbeiten gewohnt. Und das war so ein, ich hoffe, dass keiner von diesen Leuten mir zuhört, aber es war so ein richtiger Bumsladen. Also es ging nichts vorwärts, die Leute haben den Arsch nicht hochgekriegt. Hast du zu viel gearbeitet, haben dich die alten Kollegen schief angeguckt, so ey, fahr mal ein bisschen runter, ja, sonst genau. Müssen wir mehr arbeiten.
Genau, mhm. Ja.
Ja, war einfach nicht mein Ding. Und dann morgens meinen Chefin angerufen und gesagt, so, ich habe ein Angebot bekommen, ich bin hier weg. Ja, wurde freigestellt von meinem Job und habe in der Zeit die Firma gegründet und habe gesagt, ja, wenn das gut anläuft, dann nehme ich auch keinen anderen Job mehr an.
Ja.
Dann ziehe ich mein Weekend durch.
Entschuldigung, Manuel, du wolltest was sagen?
Ja, ich erinnere mich noch dran, wir waren damals, glaube ich, so in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe oder so. Und da hattest du mal geschrieben, so, hey, wir planen das jetzt zu machen. Wir haben eigentlich gar keine große Ahnung. Wir haben selber einfach ein bisschen mal so ausgebaut, aber ich will jetzt einfach das so machen und will das professionell anbieten. Und ich dachte mir so, ob das eine gute Idee ist, ja. So, lass die Finger davon, ne? Also mein Sicherheitsmännchen auf der Schulter sagt ja so, oh Gottes Willen, und was das wieder an Garantieansprüchen und sonst was alles. Und wenn du keine Ahnung hast, dann mach's doch lieber nicht, ja. Aber nee, ihr habt's durchgezogen und ich finde, so im Nachhinein, genau das predigen wir ja auch immer. Mach doch einfach mal, ne? Und für dich waren es die besten Voraussetzungen anscheinend, um da zu starten, mehr oder weniger sorgenfrei, sage ich mal. Wenn du sozusagen ja, wenn du sagst, du bist freigestellt worden, dann heißt es, du hast auch eine gewisse Zeit wahrscheinlich noch normal weiterverdient erstmal, oder?
Zum Glück ja. Also ich hatte zum Glück einen guten finanziellen Background durch meinen vorherigen Job, wo ich mir diese Gründung und auch die Umstrukturierung mit der GmbH gut leisten konnte. Und natürlich auch dieses Sorgenkind weg Gehalt. Also Gehalt hat meine alte Firma bezahlt. Ich habe mir reingeschrieben, dass ich nicht danach beim Wettbewerber anfangen darf, sondern das hat mein ehemaliger Arbeitgeber reingeschrieben. Natürlich nutzt du das dann auch. Also wäre doof gewesen, hätte ich sagen, Herr, vielen Dank, aber danke, nein. Ich gucke selber, dass ich klarkomme. Nee, also diese 6 Monate hat man dann auch schön mitgenommen und hat eben geguckt, passt es, funktioniert es für mich, kann ich mir diesen Schritt überhaupt erlauben oder gehe ich danach wieder ganz normal in Angestelltenverhältnisse, sage, okay, Vanlife ist Vanlife, aber ist für mich kein Beruf. Mhm.
Ja, ich finde das echt eine grandiose Sache und ich glaube, das ist auch wieder sowas, den Mut zu haben, was einfach zu probieren und im schlimmsten Fall damit zu scheitern, sage ich mal. Und ja, also was soll schiefgehen? Klar, du hast natürlich Investitionen, aber schlussendlich ist es in Anführungszeichen nur Geld, was kaputt gehen hätte können. Und ja, also mein, der Bedarf ist ja gerade, glaube ich, mehr als genug da.
Ja, absolut. Also wir merken es auch immer noch. Ich glaube, die Zeit, so fies das klingt, Corona spielt uns natürlich mega in die Karten. Die ganze Reisebranche hat einen riesen Umbruch drin. Die Leute überlegen sich, wie funktioniert Reisen aktuell, wie wird es weiter funktionieren. Und dadurch erfahren wir einen riesengroßen Ansturm, den wir so überhaupt nicht bewältigen konnten, zum Stand gestern, würde ich sagen. Ich glaube, in Zukunft werden wir auch die ganzen Anfragen angenehmer bedienen können oder im Sinne der Leute angenehmer bedienen können, wenn wir eben mehr Fläche haben und ein bisschen wachsen noch. Ja, was ist das Ziel?
Dazu kommen wir gleich noch, weil das ist auch eine sehr, sehr spannende Nummer. Wenn wir nochmal so auf die Zeitschiene zurückgehen, wann hast du Van Vegan gegründet? Also wann ging das los?
Boah, ich müsste jetzt immer im Kalender gucken. Also ich würde aus dem Bauchhaus sagen, so vor 1,5 Jahren.
Ja, 2018.
Ja, ist die Steinrück und Schuh GbR entstanden. Die Steinrück und Schuh GbR war damals noch mit meiner Ex-Partnerin zusammen.
Das klingt wie ein Schuhladen.
Tatsächlich war das auch eins der Standbeine.
Genau, Birkenstock und Schuhladen.
Richtig. Wir wollten eigentlich Busfahrer-Crocs verkaufen.
Geil. Mit Rollen sehr dran.
Genau. Ja. Sehr gut.
Ja, nee, genau. Ja, damals mit meiner Ex-Freundin, nicht weil sie so der treibende Part in dieser Geschichte war, der jeden Tag mit in der Halle stand und gedockt dort hat, sondern einfach, weil sie mir damals den Rückhalt gegeben hat und mich auch in dem Prozess unterstützt hat, komm, häng den Scheiß am Nagel und mach das, worauf du Bock hast. Ja. Deshalb war sie in dieser Firma mit drin. Dass wir uns trennen werden, war für uns beide schon klar. Mhm. Hat auch mit der Stein- und Schuh-GbR eine Zeit lang gut funktioniert. Mhm. Bis dann halt irgendwann der Punkt kam, wo ich sagte, so, jetzt geht es ans Leute einstellen und ein bisschen wachsen. Wie funktioniert es weiter? Ich brauchte keinen in der Firma mit drin, der einfach nur auf dem Blatt Papier steht, aber nicht aktiv dazu beiträgt, dass was umgesetzt wird oder dass was vorangeht. Und habe ihr die Möglichkeit gegeben, sich entweder auszahlen zu lassen und sagen, okay, die Firma wird gecuttet oder dass ich neu gründen werde. Hm. Und habe mich dann für die zweite Variante entschieden und habe aus dieser GbR eine GmbH gemacht und bin dann aus diesem kleinen Garagenverschlag ausgezogen. Also da, wo du mir damals noch, lieber Christian, beigebracht hast, wie baut man überhaupt eine Standheizung mit einem Bus ein? Das waren ja so noch die allerersten Kinderschuhe.
Es war tatsächlich auch der Moment, wo Christian dann auch zum ersten Mal dachte, alter Vater, was wird das denn? Ne, du hast ja wirklich in einer Halle geschraubt, die keine Heizung hatte. Ja, du bist ja quasi auf dem Boden rumgekrochen. Mhm. Du hast sie dir, glaube ich, noch geteilt mit jemandem.
Mit so 6, 7 anderen Leuten.
Genau. Und ich mag mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber ich habe in den Waschbecken gepinkelt.
Es war ein Edelstahlwaschbecken, ja. Also hier schon mal nicht so
genau,
schlimm.
Genau, es war halt nicht so schlimm, weil das.
Es gab halt kein Klo. Doch, es gab ein Klo. Es aber gab man ein Klo. Nur einmal am Tag benutzen. Die Zeiten haben wir uns natürlich aufgespart für den großen Moment.
Genau. Also sehr, Manuel, sehr.
Ich bin gerade einfach nur so erschrocken.
Es war sehr, sehr krass. Also ich habe wirklich, also ich weiß nicht, zwischen uns hat es schon von Anfang an gefunkt. Ich mochte dich wirklich sehr, aber das war so der Moment, so, wo ich sagte,
will er das tun?
Genau, viel Spaß dabei. Wir sehen uns in 2 Jahren nicht mehr wieder. Ja. Ne? Und just in dem Moment, wo ich das dachte und glaube ich von den Heizungsworkshop, von dem Heizungserklärungstag oder was, wie man es auch nennen mag, weggefahren bin, weiß ich nicht, ein paar Monate später hast du ja direkt die Halle gewechselt.
Ja, ich glaube, ich habe dir sogar noch 1 oder 2 Wochen später geschrieben, dass wir einen Zuschlag gekriegt haben für die große richtig. Halle.
Genau, und dann habe ich dann doch gedacht, boah, krass, sehr gut und es funktioniert. Und dann haben wir uns dort, glaube ich, zum ersten Mal getroffen und da hattest du schon deinen ersten Angestellte.
Genau, ne? Da waren wir gerade, das war frisch nach dem Umzug, da habe ich dann in die Bilder geschickt und habe gesagt, du pass auf, die Halle ist riesig. Die ist gigantisch, das ist ein Traum, diese Halle.
Da passen 30 Vans vor die Tür.
aber nur drei rein.
Genau. Ich war damals, also ich war so krass geflasht von dieser einen Situation, die ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen werde, so von ach du Scheiße, das wird nie was, zu plötzlich Aaron steht ein paar Wochen später da und hat eine Angestellte. Mhm. Und ich glaube so, wenn eine Firma diesen Schritt zu einem Angestellten macht, ist doch, glaube ich, schon eine krasse Nummer. Wie war das für dich?
Für mich war es gigantisch. Also ich dachte für mich immer, was willst du mit deinem Weekend überhaupt machen? Und eigentlich dachte ich, geh mal weg von diesem, nicht falsch verstehen, aber diesem Luxusleben. Mhm. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich irgendwas wollte, habe ich es mir gekauft. Also ich habe nie über Geld nachdenken müssen als Arbeitnehmer. Wenn ich ein iPad wollte, dann habe ich mir am nächsten Tag ein iPad geholt. Und wenn ich einen Urlaub wollte, habe ich mir einen Urlaub gebucht. Mhm. Und eigentlich war diese Idee hinter Van Weekend, geh mal wieder zurück zum Basics, hör auf, irgendwie über Luxus nachzudenken, sondern bleib mal ein bisschen bodenständiger. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das funktioniert aber allein gar nicht. Also du kannst bodenständig sein, aber du musst auch von irgendwas leben können. Und dann habe ich Maike eingestellt. Maike ist eine Schreinerin, die mit meinem kleinen Bruder, der auch Schreiner ist, damals gelernt hat. Und ist tatsächlich das Beste, was im Van Weekend passieren konnte. Also Maike ist so Chief of the Territory, wie wir ganz gerne sagen. Maike hat den ganzen Bums unter sich.
Ja.
Also würde nicht ohne Maike funktionieren.
Ja, es ist total krass. Maike habe ich, glaube ich, Standheizungsworkshop kennengelernt. Hier, Maike, guck mal mit zu.
Mhm. Und man ganz still am Anfang.
Genau, man muss sich vorstellen, eine junge Frau, sehr, sehr ruhig. Mhm. Ne? Und dann macht sie nach gefühlten 8 Stunden endlich mal den Mund auf und dich haut's einfach nur so dermaßen.
Ja, weil es einfach fucking lustig ist.
Weil sie einfach so, so unglaublich ist, faustdick hinter den Ohren hat. Und wie du schon sagst, es ist so, so Holz sieht man ihr tatsächlich an. Das finde ich, das finde ich so spannend. Das ist so krass. Und ich glaube, das sind, sind so Momente, wo du halt in eine Firma reinkommst und wo du, halt merkst, ja, genau, das ist eine Person, die passt da, die muss dort arbeiten. Das ist die Firma, wo so eine Person rein muss.
Und
das
ist also ich weiß auch heute, dass wenn Maike nicht mit angefangen hätte bei Van Weekend, bestimmt hätte ich jemanden gefunden. Aber ich glaube, dass die Firma einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen hätte. Mhm. Also, dass wir komplett anders arbeiten würden. Ich weiß nicht, ob so geil vorangegangen wäre. Mhm. Bin ich Maike auch sehr, sehr dankbar. Also, ich verlasse mich viel auf Maike. Ich höre oder hole mir sehr, sehr oft ihren Rat, weil in dem, was sie tut, einfach mehr Erfahrung hat als ich. Ich meine, ich bin BWLer, ich habe keine Ahnung von nichts. Also, ich weiß, wie Excel funktioniert, aber das brauche ich bei VanLife nicht so oft.
Nee, so wichtig.
Nee, das war echt der Riesenschritt. Also erster großer Schritt war Umzug in die neue Halle mit gigantischen 200 Quadratmetern ungeschliffener Rohstoffbeton.
Kalt.
Kalt. Ja, ja, aber nicht immer. Also an warmen Wintertagen hatten wir es auch schon mal plus ein Grad in der Halle.
Wow.
Und das Gute war, der Schnee auf den Autodächern ist auch in der Halle nicht geschmolzen.
Genau.
Ja, da konnte ich 5 Monate kein Solar einkleben.
Ja, also es wurde wenigstens nicht warm.
Nass.
Ja, das ist auch ein Riesenvorteil tatsächlich. Ja, krass. Also, Was ich ja dann auch so sehr spannend fand, man hat halt diesen von 0 auf 100 Schritt so unfassbar krass bei dir gesehen. Das war einfach, dann kam halt auch Werkzeug dazu. Du hast bisschen umgeräumt, einfach für Leute halt einen Arbeitsplatz geschaffen und dementsprechend wurden es halt tatsächlich auch mehr Leute. Dann kam der Bärtige ja direkt dazu.
Mhm, dann kam Jonas, ja.
Genau. Dann kam jetzt vor kurzem noch einer dazu.
Genau, Johnny kam noch.
Ja, und in dem Moment denkt man so, und alles so innerhalb von so krass kurzer Zeit, denkt man so, ja, jetzt vertraut man so dieser ganzen Nummer, ne? Jetzt ist das so irgendwie geil, jetzt kriegt das so ein komplettes Ding. Da fahren fertige Vans aus der Halle und es ist schon krass. Und wenn man dich da so zwischen diesen ganzen Leuten drin rumwuseln sieht, finde ich immer sehr, sehr schön. Dass man nicht das Gefühl hat, dass du Chef bist. Das finde ich immer, das ist nicht böse gemeint, definitiv nicht. Es ist einfach so, wie als wärt ihr ein großes Ganzes.
Also ich glaube auch, also ich würde uns tatsächlich als eine kleine Familie sehen, auch wenn wir privat, aktuell, da wir halt viel arbeiten und dass bei mir halt die Arbeitszeiten beschissen sind, im Moment noch, nicht die Möglichkeit haben, aber nach Feierabend irgendwie ein Stündchen noch länger zusammenzusitzen, weil da geht es halt bei mir los mit richtig arbeiten. Ja. Aber das Team, so wie es jetzt ist, also mit denen, Robin ist ja jetzt noch neu dazugekommen, ist schon sehr, sehr geil.
Ja.
Die halten alle super gut zusammen, jeder versteht sich untereinander, es gibt eigentlich keinen Knatsch, es gibt keine bösen Worte. Klar, dann sagt einer auch mal halt's Maul, aber das ist immer ein Lächeln im Gesicht. Mhm. Und das ist das Schöne, wir sind so ein junges Team, was so gediegen miteinander arbeiten kann, das passt einfach.
Ja. Ja, die sind einfach Leid gewohnt, ne? Also wenn du halt eine große, zugige Halle hast, in der im Winter keine Heizung ist.
Dann da freuen sich, wenn sie mal ein Schimpfwort an den Kopf kriegen.
Genau. Endlich mal ein warmes Wort.
Ja. Oh, er hat in meine Richtung geatmet, es wird wärmer.
Nur wir machen jetzt noch ganz kurz den neuen Schritt, den ihr jetzt gerade geht, bis wir dann mal zu den ausbauten Vans und sowas kommen, wo die Zuschauer natürlich wahrscheinlich schon sehr gespannt drauf sind. Zuschauer und Hörer, Entschuldigung. Ja,
wir
und
sind natürlich Hörer. Mit dieser Folge hoffentlich auch wieder auf YouTube.
Ja, hoffentlich.
Also, falls ihr unsere Nasen sehen wollt.
Wenn ich nicht wieder die Aufzeichnung vergeige. So.
Ja. Lass das mal
unkommentiert. Also nicht auf YouTube.
Genau. Also doch nicht auf YouTube, genau. Und dann kam natürlich raus aus der kalten Halle, weil warum? Es ging irgendwann nicht mehr oder hast du gesagt,
dass es hat mehrere Punkte gehabt. Also klar, im Sommer ist das Geilste, was es gibt. Ne? Du hast einen riesengroßen Bereich außen, wo du halt auch mal ein paar Busse parken kannst oder wenn Seminare sind, wo du dich bequem hinstellen kannst mit den Leuten. Und im Sommer das Geile, da drin sind es dann irgendwie gemütliche 17 Grad, wenn es draußen 35 hat. Im Winter ist halt ein anderes Spiel. Da ist dann der Boden minus 10 Grad, die Halle minus 7 Grad. Und du kannst, wenn du mit Holz arbeitest, einfach keine Handschuhe anziehen. Das funktioniert nicht. Ne? Du kannst ja auch direkt lachend irgendwie in die Kreissäge hüpfen. Das heißt, dementsprechend frierst du einfach den ganzen Tag.
Ja. Ich
Also von Skiunterwäsche über, keine Ahnung, Thermounterwäsche über die Skiunterwäsche mit drei Paar Socken. Es ist scheiße. Es macht einfach keinen Spaß. Du siehst halt einfach, wie die Laune in den Gesichtern von ich komme lachend in die Halle morgens zu, boah, fuck, ey, schon wieder ein Arbeitstag in der Kälte, sinkt. Dann vom Vermieter wird kein Geld in die Hand genommen, was scheiße ist, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir einen geilen Mietpreis damals von ihm gekriegt haben. Trotzdem halt schade, dass gewisse Dinge einfach nicht repariert werden, dass die Lichtverhältnisse kacke sind, dass es da reinzieht wie Hechtsuppe. Alles scheiße. Am Anfang geil, wenn du noch so in diesem Startup-Charakter bist, mit 200 Quadratmetern Betonboden, richtig cool. Aber dann halt, keine Ahnung, minus 7 Grad arbeiten, das macht halt keiner gern. Wenn du nicht auf dem Bau arbeitest. Ne? Also manche Berufe gibt es ja, die müssen halt bei minus 7 Grad auch raus. Aber nicht, wenn du in der Werkstatt arbeitest, wo es eigentlich hätte warm sein können.
Ja, und vor allem, wo du halt auch, um gewisse Arbeitsschritte durchführen zu können, eigentlich auch eine andere Temperatur brauchst. Ich sag mal,
Eben.
Dämmung
Du läufst
kleben
halt nicht die
oder
ganze Zeit rum.
Dachfenster kleben
Du,
und so.
genau das ist es. Oder du stehst halt mal irgendwie eine Stunde an der Säge, dann stehst du eine Stunde. Und in der Stunde friert dir halt alles ab. Ja, das war ein Riesenpunkt. Die Lichtverhältnisse da drinnen, die dich wahrscheinlich auf kurz oder lang auch lachend in die Kreissäge laufen lassen, weil du halt kein Tageslicht hast. Also 0, 0,0. Diese Tageslicht-LED, keine Ahnung, ultragrellen LED-Lampen, die an der Decke sind, wo du mit der Hand bewegst und denkst, du wärst in der Disco, weil es so flimmert. Alles scheiße. Ja, und irgendwann habe ich mich mit Maike hingesetzt und dann haben wir letztes Jahr angefangen, eine Halle zu suchen. Und auch sehr, sehr viel und hatten auch da wieder sehr, sehr viel Glück. Mit Leuten, die uns da sehr, sehr wohlwollend gegenüber waren und gesagt haben, pass mal auf, wenn das alles so nicht klappt, dann unterstützen wir dich da auch gerne, ohne irgendwelche Forderungen an dich zu haben oder ohne irgendwas davon zurückzuwollen. Die Hilfe haben wir bekommen. Wir haben sie zum Glück noch nicht in Anspruch nehmen müssen, aber wir haben diesen Hintergrund, jemanden an der Seite zu haben, der sagt, pass auf, wenn du wachsen willst, ich bin da in deiner Seite.
Kann man Investor sagen? Also
Man kann Investor sagen, ich finde dieser Begriff Investor ist immer auch negativ behaftet. Das klingt natürlich geil, wenn du einen Tech-Konzern hast und deine App rausgebracht hast und dann hast du den Investor. Das ist geil, aber wenn du eine Halle hast, eine Schraubehalle, wo du Busse umbaust und plötzlich jemanden hast mit Investor, klingt einfach, du hast einen Gönner, der dir Dinge in den Arsch schiebt, aber drei Viertel deiner Firma gehören nicht mehr dir. Und das ist ja der Punkt, den ich nie wollte. Ich wollte nicht teilen, sondern ich wollte nicht abgeben. Wenn ich jemanden habe, der sagt, pass auf, ich gebe dir Betrag X und dafür will ich mit in Entscheidungen eingebunden werden oder ich will Gewinne abhaben, brauche ich nicht. Also die Firma funktioniert ohne fremdes Geld. Nur, dass wir jetzt diesen Investor hinter uns stehen haben, der sagt, pass auf, wenn ihr Geld braucht, dann kriegt ihr dieses Geld, wenn ihr weiter wachsen wollt oder investieren wollt, aber ohne, dass ich irgendwo mit auftauche, ohne, dass mir ein Teil deiner Firma gehört und ohne, dass du mit Zinsen was zurückzahlen musst. Sondern einfach, ich glaube, der schönste Begriff wäre, ein Gönner da hinten dran stehen würde, wenn du ihn brauchst und sagst, du hast Geld, zahlst mir zurück
Sugar
ohne
Daddy.
Zinsen. Sugar Daddy. Klassischer Sugar Daddy.
Genau. Und es ist nicht dein Papa. Zwinker, zwinker.
Es ist nicht mein Papa.
Es ist nicht
Auch mein
mein
Papa.
Genau. Ja,
Nee, ist tatsächlich ein Kunde.
ja, krass.
Das war der zweite Kunde, den wir hatten.
Krass, sehr gut.
Ja.
Ja,
Ja,
also.
sowas ist viel wert. Ich finde, das ist auch eine schöne Wertschätzung. Ne, dass du
Absolut.
jemanden hast, der sagt, hey, ich finde das klasse, was du machst. Wenn du mal in Not bist, dann helfe ich gerne weiter. Und das
Genau.
ist ein richtig tolles Gefühl.
Absolut. Einfach, ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt gegangen wäre. So immens viel Geld. Und für mich ist es eine Menge, Menge Geld, die wir jetzt in die neue Halle gesteckt haben. Ich glaube, allein an Inventar und Hebebühne und Scheißdreck, den du immer nicht siehst, sind jetzt 40.000 Euro da reingeflossen.
Das geht
Das ist eine
schnell.
Menge Asche. Ja. Und ich hätte dieses Geld nicht in die Hand genommen. Hört ihr mich noch?
Ja.
Ja. Ich hätte dieses Geld nicht in die Hand genommen, hätte ich nicht gewusst, dass, wenn es brenzlig wird, dass jemand hinter mir steht. Zum Glück, also bis jetzt haben wir alles alleine geschafft, ohne fremde Hilfe, ohne auf irgendwelche Dinge zurückzugreifen. Aber das Gefühl zu haben, es wäre jemand da, der dich auffängt, ist natürlich, gerade wenn du frisch in die Selbstständigkeit gegangen bist, sehr, sehr gut.
Absolut.
Sehr krass, also sehr, sehr krass. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du diese Geschichte so ein bisschen genauer erzählst, weil ich finde schon, das ist es ist fast so ein bisschen wie man könnte fast sagen, so dieses absolute Startup-Märchen. Mhm, ja, absolut, eine Firma kommt raus, plötzlich schon die ersten Angestellten, Aufträge ohne Ende, schon mittlerweile die dritte Halle ist das ja jetzt quasi. Und
die dritte Halle, in die wir einziehen. Also wir haben
genau, nicht drei Hallen
parallel, für genau. Die jetzt erst zugeschaltet haben.
Ja. Und die ist natürlich, also die Fotos versprechen schon sehr, sehr viel, die du da immer schickst. Das ist schon echt richtig krass. Wir freuen uns da auch tatsächlich drauf, weil nur jetzt kurze Werbung für uns tatsächlich zu machen. Der liebe Aaron hat uns ein kleines Plätzchen freigemacht, wo wir dann natürlich auch weiterhin, wie wir das jetzt schon tun, beim Aaron die Standheizungsworkshops machen können. Vielleicht auch später dann noch weitere Workshops und somit die Location mit nutzen können, was wir sehr, sehr gerne immer in Anspruch nehmen, auch da gerne mit vielen Ausbauern und deren Know-how zusammenarbeiten. Und das finde ich eine echt coole Nummer. Also da nochmal vielen Dank. Manuel ist ganz aufgeregt. Was ist jetzt? Ist die Katze vom...
Oh. Oh, wenn Christian noch sagt, von aufgeregenden Schritt geleuchtet.
Ja. Ich muss hier schnell meinen Rechner sozusagen daran hindern, in den Ruhezustand zu verabschieden.
Hinter ihm. Genau. Ding, 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 ding. Wing, wing, wing. Genau. Und jetzt gibt es
ja so eine feste Zeit, wo ihr ein zweites Bier aufmacht? Oder gibt
es
wo es heißt, jetzt ist asozial?
Wir haben noch gar nicht weiter hier die Wohlseinpause gemacht. Lieber Manuel, walte deines Amtes.
Diese Bierpause wird euch präsentiert von uns selbst.
Wohlsein.
Wohlsein. Mein Bier ist leer. Mein Problem ist, ich muss in die Küche laufen, mein neues zu holen.
Oh. Wir sehen uns gleich, lieber Manuel, solange
stellen wir. Unterhaltet euch mal weiter.
Dann genau. Würde ich in der Zeit einfach die Heineken-Werbung machen, die
ich
angekündigt habe.
Mach das.
Falls wir Sponsoren suchen von Heineken, falls das jemand hört.
genau,
bitte. Oder Bitburger oder sonst wer, egal.
Ja, egal, Hauptsache Biersponsor. Wir nehmen alles und wenn nicht, verkaufen wir. Also wenn Oettinger kommt, verkaufen wir das Bier und kaufen Richtiges. Ist ja egal.
Ne? Auch Oettinger, ich würde auch Oettinger nehmen.
Ich würde auch Oettinger nehmen. Ist übrigens ein sehr, sehr gutes Bier geworden.
Super Bier.
Glaube ich. Super Bier. Das,
falls die Leute denken, warum hat der Junge solche Schellen?
Ja.
Weil ich müde bin. So, für alle, nicht, weil ich ein krasser Alkoholiker bin.
Nein, natürlich nicht. Das würden wir niemals denken.
Das auch.
Genau, du ziehst jetzt natürlich in eine neue große Halle. Dein Team bekommt endlich ein warmes Zuhause, ordentliches Licht, das ganze Programm, ordentlich Lagerflächen. Es wird jetzt Van Weekend, wird jetzt... Van Weekend.
Zum Van Week.
Zu
Van. Das G in der GmbH steht für gigantisch.
Genau. Der war gut, man muss länger drüber nachdenken, aber der war gut. Jetzt ist es so, jetzt ist es eine ultra krasse Halle, ihr habt ultra krasses Werkzeug jetzt dazu bekommen und werdet jetzt zum ultra krassen, nicht bezahlbaren Luxus-Mega-Krass-Ausbauer.
Genau, das nicht.
Und genau das nämlich nicht. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und da kommen wir jetzt endlich zur eigentlichen Sache. Wie baut oder was ist die Philosophie hinter Van Weekend, was Ausbauten angeht?
Wir wollen Vanlife immer noch bezahlbar machen. Oder bezahlbar halten, so wie es mal war. Wenn ich mir gerade diese Preise angucke, also was weder Kritik noch besondere Wertschätzung an andere Ausbauer sein soll, jeder sollte das verlangen, was der Ausbau auch definitiv wert ist. Nur wir arbeiten mit den Materialien, die wir nutzen, oder mit den Handwerksmitteln, die wir zur Verfügung haben, in dem Bereich, dass wir sagen, bei uns sollen die Ausbauten auch nur das kosten, was sie wert sind. Was nicht heißt, dass wir Schrottausbauten machen, sondern dass wir uns in der Range bewegen. Ja, so, ich würde sagen, bis 22.000, vielleicht bis 23.000, aber nice ist nicht drüber. Weil wir genau diese Dinge, wo Budgets irgendwie von 40.000, 50.000 Euro da sind, ablehnen. Die Leute, die dieses Budget zur Verfügung haben, die verweisen wir gerne an die Ausbauer, die dann auch genau diese Arbeit abliefern können. Nur wir können es nicht. Wir haben keine CNC-Maschine dastehen, die uns die Sachen so ausspuckt. Keine Ahnung, dass du überall deinen perfekten Radius dran hast oder dass jede Phase gleich abgefasst wurde. Das können wir nicht bieten. Also weder von der Zeit her, die wir für den Ausbau einplanen, noch von den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben, funktioniert es nicht. Das kommunizieren wir aber auch ganz, ganz klar mit den Leuten. Wir machen nicht die höchsten Versprechungen und sagen, ihr kriegt von uns den Ausbau, den ihr nirgendwo für 22.000 Euro kriegen würdet, sondern wir zeigen den Leuten an Mustern genau, wie wir arbeiten. Dass wir eine super gute Arbeit abliefern, ist klar und dass das auch jeden Cent wert ist, definitiv auch. Nur die Erwartungen müssen auch in der Range, die die Leute bezahlen, drin sein. Was natürlich danach immer noch zu Diskussionen führt, wenn dann doch mal irgendwas anders ist oder die Leute nicht verstehen, dass Holz ein natürlicher Rohstoff ist und dass auch Holz arbeiten kann. Aber wir probieren mit den Leuten so offen wie möglich zu kommunizieren und denen eben genau zu zeigen, pass auf, ihr bezahlt das und ihr kriegt auch genau das. Ich habe gerade für die, die es nur hören, mit den Händen so rechts und links.
Das haben die verstanden.
Also kann man sagen, in der Art und Weise, wie ihr ausbaut, dass ihr so ein bisschen advanced Werkzeug habt, wie es aber sonst jeder Ausbauer sonst so für sich auch hätte. Ne? Also wenn ich jetzt eure Halle so anschaue, da ist keine große Formatkreissäge, da sind nicht irgendwelche krass abgefahrenen Werkzeuge, klar. Es ist schon mehr als jemand, der eine Hobbywerkstatt hätte, aber es ist trotzdem relativ einfach gehalten.
Ja, also von den Materialien oder von den Handwerksmitteln, die wir aktuell, Stand gestern, zur Verfügung hatten, definitiv ja. Also auch jetzt haben wir das Geld, was ich vorhin schon gesagt habe, in die Hand genommen und haben gesagt, komm, wir holen uns jetzt eine gescheite Plattensäge, eine vertikale, mit der man arbeiten kann oder eine Formatkreissäge, eine gescheite oder keine Ahnung, eine richtig gescheite Kappengärungssäge, kein Spielzeug mehr. Das heißt, auch da probieren wir natürlich weiter zu wachsen. Uns gibt es noch nicht so lange, dass wir schon von Anfang an das alles gehabt hätten oder irgendwo aus dem Betrieb hätten mitnehmen können. Und trotzdem werden wir die Ausbauten genauso teuer oder genauso günstig anbieten, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Nur natürlich wachsen auch unsere Ansprüche an uns selber, dass wir mit dem, was wir produzieren, noch besser werden wollen. Und trotzdem werden wir die Ausbauten im gleichen Level verkaufen oder vermarkten, wie wir es die ganze Zeit getan haben.
Seid ihr ein Individualausbauer? Also könnt ihr, also der Kunde hat 100%, kann er sagen, so will ich das haben und ihr baut das auch so?
100%. Also wir haben keine fertigen Lösungen. Bei uns ist kein Hängeschrank wie der andere. Auch wenn es der gleiche Fiat Ducato ist, die gleiche Wandverkleidung, es ist trotzdem ein neuer Hängeschrank. Also du kannst nicht sagen, ich habe jetzt dieses Maßstück und das hebe ich dran und mache das 10-mal und dann passt es auch für 10 Autos. Jeder Ausbau komplett individuell, auch wenn es vielleicht das gleiche Raumkonzept ist.
Ja. Sehr spannend.
Und es gibt also nichts Vorgefertigtes.
Es ist überhaupt sehr spannend, so umso mehr wir, also Manuel und ich, wir beschäftigen uns jetzt so intensiv seit 2 Jahren mit diesem Thema neue Ausbauerfirmen. Wie führt man das zusammen? Wie kommt man da so auf einen Nenner? Und wir merken, was sehr, sehr spannend und ultra schön ist, dass jeder komplett individuell ist. Es gibt nichts Gleiches in dem Sinne. Und auch was Preise angeht, finde ich auch sehr, sehr gut, dass man nicht sagt, hier der Aaron, der will uns kundenstreitig machen und macht hier billig, sondern man hat in Deutschland mittlerweile eine Range von ganz, ganz günstig bis ja fast Open End. Ja, also wenn gut, ich...
Also,
ja, sorry. Ja, also wenn ich... Wenn ich Bumo dagegen sehe, die wirklich absolut High-End bauen, also eigentlich wie ein Luxushaus, sage ich einfach mal. Dazwischen landen dann so krasse Ausbauer wie, ich sage jetzt mal, Tino Most Vented etc., dann haben wir in dem untersten Bereich auch Mainvan, die jetzt neu gestartet sind in Hamburg und viele Ausbauer jetzt in Berlin, überhaupt, dass der Norden so krass gerade loslegt, finde ich das irgendwie sehr schön. Also man kann als Kunde so ähnlich wie im Wohnmobilbereich sagen, ich habe so ein Budget, das habe ich fürs Auto, das habe ich für den Ausbau und ich werde definitiv einen Ausbauer dafür in Deutschland finden.
Oh, da habe ich eine tolle Frage. Und zwar ist das ja so ein bisschen auch, ich sag mal, eine Generationenfrage. Also für mich als Sprecher beispielsweise habe ich immer so die Erfahrung gemacht, dass so die Alteingesessenen immer so ein bisschen ein Problem damit haben, sich auf Konkurrenz einzulassen. Ne? Also da ist jemand, der macht vordergründig das Gleiche wie ich, also ist es Konkurrenz und ich muss dagegen arbeiten. Es ist so meine Generation an Sprechern, die gehen da eher her und sagen, hey, eigentlich sind wir gar keine Konkurrenz. Jeder ist völlig anders als der andere. Ich kann, auch wenn ich mich echt anstrenge manchmal, aber sehr schlecht Frauenstimmen imitieren. Und auch wenn es zum Beispiel daran geht, dass älter zu klingen, jünger zu klingen, tiefer oder heller zu klingen, das kann ich nicht leisten. Und dementsprechend ist es doch überhaupt kein Schmerz für mich, jemanden zu empfehlen, der genau das macht. Und das funktioniert ganz hervorragend, weil die Steine, die ich meinem Kollegen in den Garten schmeiße, schmeißt der auch wieder jemand im Garten. Und das ist so dieses Karma-Prinzip und irgendwie kommt es auch wieder zurück. Ich habe so das Gefühl, dass er auch da diese neuen Ausbauer, sage ich mal, da auch so ein bisschen in die Richtung ticken. Oder wie sind so deine Erfahrungen, Aaron?
Tatsächlich genau. Oder größtenteils genauso, wie du es beschreibst. Warum soll ich dich buchen als Sprecher, wenn mir deine Stimme nicht gefällt? Oder warum soll ich dich buchen, wenn ich weiß, dass ich mir dich überhaupt nicht leisten kann, also wenn du nicht in mein Budget reinpasst? Genauso würde ich es auch beim Ausbau sehen. Wenn ich sehe, dass ich die Anforderungen vom Kunden nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will, dann was soll ich ihn denn wegschicken, ohne eine Empfehlung auszusprechen? Also ich weiß zum Beispiel, dass Most Vended einmal eine super Arbeit abliefert von dem, was ihr beide erzählt, von dem, was ich gesehen und gehört habe. Also sage ich den Kunden, wenn ihr in diesem Budget unterwegs seid, dann fragt doch mal bei denen an. Genauso kriege ich auch die Anfragen wieder zurück, wenn jemand zu Most Vended geht und sagt, pass auf, ich habe nur Betrag X, was kann ich bei euch machen? Dann sagen die ja genauso, hey, fragt doch mal beim Aaron an, der ist eher so in eurem Bereich unterwegs. Du hast aber auch ganz andere. Also die, wo du deine Abmahnung kriegst wegen unlauterem Wettbewerb oder wo du ganz, ganz bitterböse Anrufe kriegst, dass du den Markt komplett kaputt machst, gibt es natürlich auch. Also wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, die Leute, die dich bedroht fühlen und wahrscheinlich
ja, wollte ich gerade sagen.
Irgendwo was falsch machen, die vielleicht zu wenig Aufträge haben, die fühlen sich natürlich durch diese vielen neuen Ausbauer, die gerade aus dem Boden sprießen, enorm bedroht. Ja. Und im Grunde kein Ausbauer müsste sich wahrscheinlich Sorgen um Aufträge machen. Also wenn er gescheit arbeitet und ja, die Qualität auch stimmt oder das, was er nach außen kommuniziert, Bescheid ist, dann muss ich ja, glaube ich, keine Angst nehmen, dass er zu wenig Butter auf dem Brot hat.
Ja, also es ist, ich sehe das ja wirklich so im Wohnmobilbereich, ne, vor allem im Kastenwagenbereich, den wir stark beobachten. Das ist einfach so krass, es sprießen gefühlt jede kleine oder jede große Wohnmobilfirma hat plötzlich eine Zweigfirma, wo die Kastenwagen anbieten. Denen geben die einen vollen, tollen neuen Namen mit einem tollen neuen Raumkonzept und fertig. Und plötzlich hast du fertige Kastenwagen von großen Herstellern für 39.000 Euro, wo du sagst, okay, was hat das Auto gekostet? Wie geht das überhaupt? Aber auch da ist das genauso. Du hast plötzlich eine Range von 0 bis 10 Millionen. Und da kannst du dein Produkt oder dein Budget halt einfach finden. Und deswegen finde ich, dass vor allen Dingen darf es definitiv in Deutschland noch mehr Ausbauer geben, weil, wie ich vorhin gerade sagte, ne, umso mehr Ausbauer es gibt, umso mehr kann man sich halt wirklich seinen Stil, der zu einem passt, der nicht zum Budget jetzt passt, sondern halt wirklich zu sich selber, was ist cool, wie passen die Leute, wie passt die Firma tatsächlich zu mir und sich dort halt wirklich seinen eigenen Van halt wirklich ausbauen. Und das ist, finde ich, ein großer man sollte das als Mehrwert sehen und nicht als Konkurrenz. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig. Und du bist ja vor allen Dingen, du bist ja, deswegen können wir dich wahrscheinlich so gut leiden, du bist ja vor allen Dingen jemand, der da sehr, sehr offen halt auch mit umgeht, ne? Der halt von Anfang an gesagt hat, deswegen habe ich das Thema auch so ein bisschen angesprochen, pass auf, ich bin ganz einfach günstig, wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir nicht können, und wenn dir das nicht passt, dann geh einfach woanders hin. Aber das ist halt nicht schlimm, sondern es ist deine Entscheidung und fertig. Ne? Und,
richtig, wir haben so viele tolle Anfragen, die wir ganz, ganz gerne annehmen. Und wir haben auch ganz viele Anfragen, wo wir sagen, wir trauen es uns nicht zu. Also mit den Mitteln, die wir haben, es ist unmöglich zu realisieren, was ihr vorhabt. Bitte sucht euch doch jemanden. Hier habt ihr eine kleine Liste, wo ihr mal durchtelefonieren könnt. Einer von denen wird euch nehmen. Auch wenn ihr mal vielleicht ein Jahr warten müsst. Aber es wird einen geben. Aber nochmal, um diesen Punkt anzuschneiden, wo du gesagt hast, so viele neue Ausbauer. Ich sehe es auch ein bisschen als Gefahr tatsächlich aktuell. Nicht Gefahr, dass ich zu wenig Geld verdiene oder dass ich meine Leute nicht bezahlen kann oder die Miete nicht bezahlen kann. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Aber diese vielen neuen Ausbauer, die jetzt ihren Bus umgebaut haben und ganz viele tolle Bilder online haben mit, keine Ahnung, Messerblock, wie er im Bus schwebt und toller Fliesenspiegel. Die Leute sollten sich ganz genau den Ausbauer angucken. Und wenn er nicht in der Nähe ist, komm, nehmt euch die 2 Stunden Zeit, fahrt hin, guckt euch an, wie er arbeitet. Es gibt viel Scheiße. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel große Scheiße, wo ich mir wirklich Sorgen mache, wie wird das Ganze überhaupt noch weiter funktionieren. Also was passiert, wenn irgendwann wird auch die Handwerkskammer aufmerksam oder die Berufsgenossenschaft wird aufmerksam. Und dann werden diese ganzen Ausbauer, die gerade aus dem Boden sprießen, genauso schnell verschwinden. Weil immer ganz viel Müll passiert.
Ja, aber es ist, glaube ich, wie mit vielen, es ist eine natürliche Auslese. Das ist einfach so. Ich glaube, da werden viele, viele Leute leider in den sauren Apfel beißen müssen und halt auch sehen, dass es scheiße war, dass sie zu dem gegangen sind oder dass da irgendwas nicht stimmt. Die Situation haben wir schon, dass uns Leute anschreiben oder auch anrufen. Ich habe da einen Pärchen, die hat da irgendwo in Deutschland ausbauen lassen oder halt, es war, glaube ich, sogar nur ein Teil, Heizung und Dachfenster oder irgendwie sowas. Und alles beides ist einfach völlig in die Hose gegangen. Ja, es ist einfach nicht, ich sage jetzt mal, gesetzeskonform, jein, was ist am Dachfenster gesetzeskonform, das kann man einfach nicht, wenn's nein schifft, ist es scheiße, fertig.
Da gibt's passiert, Dinge passieren, also Fehler passieren. Ja.
Aber da hast du recht, ne? Das wird sich aber ganz, ganz schnell, glaube ich, ich denke auch, dass es viele Ausbauer geben wird, die sind 2-3 Jahre da und dann sind sie auch schon wieder weg, weil ich glaube, diese Masse an Fahrzeugen und halt auch dann eventuell der später auftretende Qualitätsdruck können viele sicherlich nicht halten. Also das ist...
Ja, absolut. Ne? Aber wir merken es ja auch, es läuft nicht alles glatt. Ja. Also du hast mal eine Reklamation oder du hast selber mal Scheiße gebaut, dann kann man ja zugeben oder kann mit den Leuten reden, dass man irgendwie einen Workaround findet, um das Ganze wieder auszumerzen. Auch wir merken, dass wir bestimmte Themen besser kommunizieren müssen. Ja. Zum Beispiel, wir haben eine Reklamation, es verzieht sich Holz.
Ja.
Es ist halt ein natürlicher Rohstoff. Also Holz kann sich verziehen. Holz arbeitet, klar, wenn du mit Platten von Sven Bauhaus arbeitest, Hashtag Werbung.
Nein, nicht hier. Nicht hier. Sven Bauhaus und der Busbastler Shop sind so, ja. Also hier.
Aber auch Svens Holz kann sich unter gewissen Voraussetzungen einfach verziehen oder Multiplexplatten. Da haben wir einfach gemerkt, wir müssen in der Kommunikation anders auftreten. Wenn der Kunde sagt, er will einen Reinholzausbau und wir sagen, dann müsst ihr das Holz aber selber noch ölen oder nur selber irgendwie so machen, dass es halt witterungsbeständig ist, passiert aber nicht. Wir kriegen danach auf die Füße getreten, weil es ist unser Ausbau. Oder, keine Ahnung, Kühlschrank funktioniert nicht. Da können wir nichts für. Also es ist halt einfach ein Kühlschrank, den bauen ja nicht wir, sondern wir kaufen das Ding und setzen es nicht rein.
Ja.
Aber auch da ist natürlich dieses ganze Garantiethema und diese ganzen Themen, die einfach im Nachhinein, nach dem Kauf, am After-Sales irgendwo auftreten können, muss man halt auch beachten.
Ja.
Also nicht so, dass du einen Bus vom Hof schiebst und sagst, so, der Ausbau ist fertig, wir werden nie wieder voneinander hören, sondern es gibt immer irgendwas, wo wo nochmal Rede bedarf.
Ja, man darf halt, man darf, glaube ich, auch als Ausbauer nicht vergessen, dass man im Endeffekt, auch wenn man den Kühlschrank einbaut und der Dometic ist dran schuld, dass der kaputt ist, aber der erste Ansprechpartner wirst immer du sein.
Ja, klar.
Ne, ist ja ganz logisch. Da wird man nicht Dometic anrufen, sondern man wird Aaron anrufen.
Ja, ja, klar, was ja auch richtig. Bin ich ja auch froh drum.
Genau. Aber, was ich bei dir sehr, sehr spannend finde, du sagst zwar, es ist alles günstig und wir machen das, dass das für dein Budget passt, aber du achtest trotzdem sehr darauf, dass das, was sein muss, wie jetzt Elektrik, wie jetzt Standheizung, dass das halt auch wirklich Hand und Fuß hat. Ne? Das heißt, du holst dir tatsächlich Externe, die dir zeigen, wie das funktioniert, bezahlst sie dafür, die lernen dir das und dann geht's los.
Ja, also wir merken natürlich auch, du kannst dir viel über YouTube aneignen und du kannst auch viel lesen und so weiter. Du kannst auch viel lesen über die ganzen Dinge, aber das allein bringt sich. Also du musst teilweise auch Geld in die Hand nehmen und sagen, ich brauche jetzt diese externe Hilfe, um das, was ich mir selber schon beigebracht habe oder das, was ich mit der Zeit gelernt habe, zu festigen oder mich rückzuversichern, dass es auch Hand und Fuß hat und dass es nicht nur funktioniert, sondern dass auch keine Gefahr für andere besteht. Und die Hilfe holen wir uns dann auch, so wie wir uns von dir einen Standheizungsworkshop gekauft haben oder von Sven Mama einen Elektroworkshop geholt haben oder dass wir einen Elektriker engagieren, der am Ende kommt und die ganze Elektrik abnimmt. Es ist für uns eine Sicherheit und vor allem ist es für den Kunden, der danach in dem Bus unterwegs ist, auch eine riesengroße Sicherheit. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also es gibt Dinge, die kannst du selber machen und es gibt Dinge, die sind einfach gefährlich. Also 12 Volt, klar, jeder hat sich immer einen 9 Volt Block an den Mund gehoben und gedacht, oh, der bitzelt aber schön. 12 Volt sind ja kaum mehr. Also was sind denn 3 Volt mehr?
Ja.
Aber was da für eine Power dahinter steckt.
Ja.
Dadurch, dass es eben nur 12 Volt sind, das ist halt keinem bewusst.
Ja, ich sehe, Manuel schläft langsam ein.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde das total toll. Ich würde eigentlich tatsächlich mich gerne so zu komplett in die Zuhörerposition zurückziehen und einfach nur lauschen. Also ich finde das wirklich ein sehr, sehr schön, sehr schönes Gespräch.
Finde ich super. Wir sind jetzt auch tatsächlich schon seit über einer Stunde,
glaube ich. Ach du Scheiße, rein. Schon wieder.
Und,
ich habe vorhin zu Lea gesagt, oh, ich hoffe, Alter, dass die nach einer halben Stunde fertig sind.
Nein.
Das, sehr schön. Also, bevor wir jetzt aber so langsam zum Ende kommen, sag mal, so Pleiten, Pech und Pannenmäßig, was ist denn schon mal so richtig schief gelaufen? Oder wo sind so Sachen, wo die immer vielleicht auch immer wieder schief gehen, wenn man nicht explizit drauf achtet?
Das ist gut, lieber Manuel. Merk dir doch mal bitte genau diese Frage. Wenn wir wir Fragen die Ausbauerkategorie jetzt weiterführen, lass uns das einführen. Lass uns jeden Ausbauer wirklich fragen, was ist der größte Bullshit, den du jemals gebaut hast?
Der größte Bullshit. Also ich könnte von einer riesengroßen Pleite erzählen. Das war einer der ersten Ausbauten, die wir gemacht haben. Erstmal ein sehr netter Kunde. Auch weiterhin bestimmt ein ganz netter Mensch.
Bestimmt.
Er hat gesehen, dass wir in den Kinderschuhen stecken. Er hat genau gesehen, was wir für eine Arbeit machen können. Ich hatte leider das Problem, dass ich mit der Flex gearbeitet habe, die Flex vielleicht etwas zu früh zu Boden gelegt habe und vielleicht habe ich auch meinen Finger in diese Flex reingesteckt. Aber ich konnte auf jeden Fall nicht mehr weiterarbeiten. Das hat nicht funktioniert. Wenn ich den Kunden Bescheid gebe, du pass mal auf, das Ding, das wird so nicht fertig. Ich brauche locker einen Monat länger. Ich muss mir Hilfe holen gehen. Also ich muss jetzt Leute bezahlen gehen, die mir helfen, die ich vielleicht anleiten kann, wo ich ein bisschen mitmachen kann, aber alleine kriege ich es nicht hin mit einer Hand. Ne? Ja, war für ihn nicht so geil, war für mich nicht so geil, gab danach eine Menge Diskussionsbedarf und ich habe viel, viel Minus gemacht, dadurch eben eine große Menge Geld habe zurückzahlen müssen, auch wenn der Ausbau geil war, aber für ihn halt nicht, ja, nicht vollständig, also war ein Minusgeschäft. Das war so die größte Pleite. Das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, fick diesen ganzen Scheiß gar nicht. Ich hasse das Vanlife.
Ich hasse Vanlife.
Fahr den ganzen Bums doch an die Wand.
Ja.
Ja, zum Glück Maike gehabt, die mich ein bisschen aufgefangen hat und gesagt, komm, nicht der eine, es kommt der nächste und mit dem funktioniert es wieder. Größte Pleite. Habt ihr mal 700 mal
500. Nicht kommt. Was doch mal.
Das große Dometic-Dachfenster. 700 mal 500.
Ja, das ganz, ganz große.
Genau. Ja. Wo du einfach keinen Schritt drüber gehen kannst, wenn du dich versägt hast.
Nee.
Ja. Was das größte Fenster ist, ja.
Ja, also du kannst ja immer machen, okay, du machst jetzt ein, keine Ahnung, 800 mal 500 Fenster, wenn du Scheiße gebaut hast, dann machst du halt einen Aufschlag. Dann wird es halt aus dem 800 mal 500, hey, lieber Kunde, ich lege einen drauf, du kriegst ein 900 mal 600 Fenster. Ja. Das funktioniert aber nicht, wenn du schon das Größte hast.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall den Adapterrahmen genommen, so wie du es auch machen sollst, habe den aufs Dach gelegt, dann wäre ja eigentlich was besser. Diesmal säge ich von unten. Den Adapterrahmen wieder runtergenommen, habe den von unten aufs Dach gelegt und ja, Vollidiot, Alter. Halt nicht dran gedacht, dass die Sicken nicht mehr oben sind, sondern unten sind.
Ja, ja.
Das ist schön, das ganze Fenster nach links versetzt.
Ja. Oh, scheiße.
Da ging das Geficke los.
Ja.
Oh. War viel Arbeit, war viel Arbeit.
Shit.
Ja. Okay, also was, ja. Eine Lösung für den ist halt dann, also für alle, die sich bei sowas versägen, wenn ihr das größte Fenster habt, Dachluke, wenn ihr die größte Dachluke habt und ihr versägt euch, legt dem Kunden einfach ein Aufstelldach drauf.
Ah, sehr gut.
Spaß.
Ja,
aber es würde funktionieren.
Ja, genau. Ja, ich wollte eigentlich nur Dachfenster, aber danke für das zweite Bett.
Richtig, ja, sehr gut.
SCA. Ja.
Genau.
Was sind denn so die immer wiederkehrenden Ärgernisse? Also ihr habt ja ganz viele unterschiedliche Vans. Mhm. Wo denkst du dir sofort, wenn da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein spezielles Fabrikat auf den Hof rollt? Und ich so, oh nee. Mhm.
Crafter und Sprinter.
Warum?
Mhm. Beim Ducato und Baugleich, also alles PSA-mäßig, du kannst direkt anfangen. Das Ding kommt auf den Hof, du reißt die Scheiße raus und du fängst an zu arbeiten. Ja. Beim Sprinter, beim Crafter musst du dir jedes Mal wieder neue Gedanken machen. Wie funktioniert überhaupt der Ausbau bei diesem Auto? Mhm. Wie gleichst du die Bauform aus und so weiter?
Ja.
Also hat es mit der Karosserieform zu tun?
Ja, absolut. Oder auch mit, wen gibt es denn da noch? Ford Transit.
Ford Transit,
dieser scheiß Kabelkanal.
Ja.
Der einfach mitten im Auto liegt. Was denkt man sich dabei? Warum liegt dieser Kabelkanal da?
Ja. Okay,
wie verkleidest du ihn?
Beschreib das mal kurz.
Ford Transit, auch ob es ein H2 ist oder ein H3, also Hochdach oder Ultrahochdach, an der Karosserie, Außenseite, auf der Fahrerseite ist einfach ein dicker, fetter, schwarzer Kabelkanal, wo die komplette Fahrzeugelektronik von vorne nach hinten durchgespannt ist, den ihr nur sehr beschissen umlegen könnt. Also es läuft meistens darauf hinaus, dass er verkleidet wird. Mhm. Aber es ist einfach nur mehr Aufwand, den du nicht direkt rechtfertigen kannst, warum der Preis plötzlich teurer wird. Das allergrößte Ärgernis sind tatsächlich, wir sind ein günstiger Ausbauer, aber wir sind nicht geistig behindert.
Okay.
Also, ja, also wirklich Vollausbau T5, Küche, Standheizung und Bett für 1.500 Euro. Oh, auch die Anfragen kriegen wir. Die leiten wir dann zu Christopher Möckel weiter.
Ja. Sehr gut.
Also falls jemand zuhört, der nicht viel Geld zur Verfügung hat und irgendwo denkt, okay, für 1.500 bis 2.000 Euro, fragt bitte bei Christopher Vanlife an, der macht euch das. Nicht.
Nicht. Niemals. Das ist nur um ihn zu ärgern, sozusagen.
Nur um ihn zu ärgern,
genau. Ja, genau. Ja, ihr merkt schon, auch die Ausbauer untereinander kennen sich und das ist wirklich sehr spannend. Danke, dass du Christopher nochmal erwähnst, den wir, glaube ich, auch bald definitiv in den Podcast holen.
Geiler Typ übrigens.
Ja, grandios, also total verrückt, also total abgedreht. Ich mag das, ich freue mich auch tatsächlich schon auf Most Wanted, ich freue mich auch schon auf Mein Van. Alles Leute, die mit einem Ausbau irgendwann mal angefangen haben und halt wie du, Aaron, halt gesagt haben, ja geil, das ist cool. Ich kann nicht nur für mich selber bauen, ich baue jetzt für andere und damit verdiene ich sogar Geld. Und nicht jeder Kunde ist glücklich, aber ich glaube zu 90%, ne, kommt das schon hin. Und wenn die dann von Hof fahren und dann freudig zurückwinken oder du ein Foto von Portugal bekommst, wie das Ding da steht, ist, glaube ich, für jeden völlig nachvollziehbar, wie geil das ist und was das für doch ein toller Job ist. Es wird, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich interviewt haben. Ich habe mir gerade so vorgestellt, dass wir werden Corona-konform definitiv in deiner neuen Halle zusammenfinden, werden uns mal in einen ausgebauten Van von dir reinsetzen und werden da die Podcast-Folge Nummer 2 mit Van Weekend aufnehmen. Und
sehr gerne.
Da wird es speziell um das Thema, was verbaust du für Technik, was baust du für Holz, was hast du für Erfahrungen, wie kann ein Ausbau günstig bleiben und so weiter und so fort. Da gehen wir direkt mal auf diese Themen ein.
Stimmt, das wollten wir eigentlich in dieser Folge schon machen, aber es ist halt einfach,
ja,
die Zeit ist, also, die Zeit rennt.
Ich glaube, ich finde, man kann das doch, und wir haben Zeit im Podcast, wir können die nächsten 10 Jahre machen. Ich finde, warum machen wir das nicht so die Ausbauer stellen sich vor, man quatscht so ein bisschen über Höhen und Tiefen und ich finde das sehr, sehr schön. Und dann beim nächsten Mal, wenn sich die Leute so dran gewöhnt haben quasi, dann können die halt wirklich mal raushauen, was für Holz verwendet ihr, warum macht ihr das so, warum macht ihr das so, warum ist euer Ausbau so teuer, warum ist euer Ausbau so billig und so weiter, da werden wir den ganzen technischen Bums einfach mal aufrollen und ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist ein cooles, neues Format. Viele Leute werden da viel, viel auch für ihre Ausbauten vielleicht mitnehmen oder auch vielleicht für die Idee, ach, ich habe meine Standheizung so geil eingebaut, ich mache das total gerne, ich möchte das bei allen Leuten machen. Warum nicht?
Ja.
Fasst euch ein Herz, wenn ihr
das einfach mal macht.
Genau, der Markt ist definitiv gerade groß genug. Ihr werdet Arbeit haben ohne Ende. Wer weiß, wie lang noch, aber da macht man einfach irgendwas anderes. Wir bauen dann U-Boote, dazu auch später mehr.
Hast du jetzt schon wieder dein neues Projekt verraten? Oder?
Ja, natürlich.
Ja, da planen wir schon eine Weile dran rum.
Genau,
der nächste Trend wird U-Boot live.
U-Boot live. Genau.
Ja, also ich bin durch. Wenn ich jetzt da eins trinke, dann liege ich hier unter dem Tisch. Das will niemand sehen.
Ich stauchle auch gerade am zweiten.
Sehr gut, deswegen habe ich mir einen Spezi geholt.
Ah, übrigens, bestes Spezi.
Bestes Spezi. Genau, für alle, die jetzt zuhören.
Paulaner Spezi.
Paulaner, genau.
Wo ist das Spezi?
Da werden wir schon wieder beim Sponsor. Liebes Oettinger, liebes Paulaner.
Genau,
wir Biersponsor.
Den nächsten Workshop.
Biersponsor, genau. Apropos Biersponsor,
Biersponsor. Ganz kurz, Manu, zwei Kasten Bitburger hat dein lieber Arbeitskollege vernichtet.
Was? Ey, die waren nicht voll.
Ah ja, du warst voll.
Das stimmt gar nicht. Darüber reden wir später.
Ihr Lieben. Ich dachte, er war zum Arbeiten da.
Naja, genau.
Ja.
Ruhe jetzt. So, und damit gebe ich ab an die örtlichen Funkhäuser. Lieber Aaron, vielen, vielen Dank. Es war eine grandiose Folge. Ich hatte echt, oder wir hatten echt, glaube ich, viel, viel Spaß. Schöne, geile Hintergrundinfos. Sehr, sehr spannend. Und wir hören uns definitiv wieder. Ihr da draußen, hinterlasst gerne mal ein Feedback, gerne auch auf iTunes in Form einer Bewertung. 5 Sterne bitte, wenn es geht. Wenn nicht, ist egal. Schreibt einen Kommentar, schreibt, wie fandet ihr die Folge? Sollen wir dieses Format einfach weiter ausführen? Schreibt vielleicht eure Fragen für den nächsten Ausbauer. Grüßt eure Oma. Macht, was ihr wollt in den Kommentaren. Hauptsache, schreibt Kommentare. Denn nur so erreichen sie unsere zukünftigen Zuhörer, die wirklich auch was von unserem tollen Podcast mitbekommen sollen. Und jetzt gebe ich...
Alter Vater, das ist der längste Abspann, den ich je in meinem Leben gehört habe.
Warte, der Manuel ist noch dran. Lieber Aaron, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, Manuel hat jetzt noch Kundenrezession und ich falle ins Bett und gebe ab. Vielen Dank, wir sehen uns. Macht's gut.
Ja, also nee, wir haben tatsächlich ein paar Rezensionen, aber ich glaube, die sparen wir uns aufs nächste Mal auf. Die Folge ist lang genug und in diesem Sinne würde ich auch sagen, machen wir es kurz. Aaron, letzte Worte?
Ich habe euch alle lieb. Abonniert Van Weekend überall, außer auf YouPorn. Da haben wir noch keinen Kanal.
Sehr gut.
Auf Pornhub schon.
Genau.
So, Alles klar, dann Aaron, vielen lieben Dank, weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns ja bestimmt bald wieder und
genau, nächste Woche. Richtig. Und wir verlinken übrigens Van Weekend noch in den Shownotes. Entschuldigung, habe ich noch was vergessen zu sagen. So machen wir das und schaut da gerne mal vorbei. Geiler Typ, wenn ihr einen coolen Ausbau haben wollt, schaut einfach mal vorbei. So, Schluss jetzt. Macht's gut, ihr Lieben. Gute Nacht.
Gute Nacht.
Winke, winke.
Adele.
Adele. Tschüssle.